zu dir. Halleluja. Er ist gut zu uns und Gott tut was Neues. Und was das alles so bedeutet und was das alles so heißt, horcht euch das mal an. Gott will uns frei machen von den Kanaanitern. Lob und Dank, was das alles auch ist und heißt, was die Kanaaniter bedeuten. Da habe ich mir echt Mühe gemacht, herauszufinden, wo die Kanaaniter überall sitzen. Und die mit den langen Hälsen und die alles mitmischen wollen, die alles bestimmen wollen, alle diese guten, lieben Kanaaniter. Also, horcht euch diese CDs und Kassetten oder die Predigten an und lasst sie einfach weiterwirken. Wenn du gesegnet worden bist, empfehle es weiter oder gib es weiter. Heute ist mein Thema unsere Erlösung. Unsere Erlösung naht sich. Wir sind in einem Erlösungsprozess. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber wir werden jeden Tag mehr und mehr erlöst. Von dem gelöst, von jenem gelöst, von dem anderen gelöst, von den Menschen gelöst, von den Sachen gelöst. Plötzlich sagen wir, das heißt plötzlich, ich brauche das alles gar nicht mehr. Ich kann darauf verzichten, auch ohne dem Leben. Ich lade euch noch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Mittwoch wird das Thema sein, der erste Schritt zur Heilung. Was muss ich tun, um geheilt zu werden oder um gesund zu bleiben? So allgemein, also ein einleitendes Thema zur Heilung. Dann am Freitag wird das Thema sein, der moderne Exodus. Wir wandern aus. Wir wandern aus, ja. Aus Kanaan oder aus Ägypten, aus Babylon oder aus Rom oder aus Athen oder aus Deutschland. Wir wandern aus. Wir ziehen in ein neues Land. Halleluja, das Gott uns verheißen hat. Exodus, Auszug. Und ja, das Thema passt also zu dem, was ich heute habe. Also Gott erlöst uns. Dann am Samstag wird das Thema sein, die Wirkung der Vergebung. Du glaubst gar nicht, was für Wunder die Vergebung bewirkt. Fang an zu vergeben und du wirst freier und freier und freier. Das ist Exodus, du gehst aus. Du gehst von dir weg, löst dich von deinen Problemen, von den Problemen anderer Leute. Die gehen uns manchmal gar nicht an, die Probleme anderer Leute. Aber wir mischen uns gerne hinein. Die mit den langen Hälsen, die Kanaaniter, die Girgesiter oder wie sie auch immer geheißen haben, die gucken immer, was macht er, was kocht er oder wie arbeitet er, was liest er, womit beschäftigt er sich? Die Spione. Und die ganze Welt ist voller Spione. Denk nur an die Amerikaner. Die kriegen nicht genug Informationen. Nur nebenbei. Wir leben in einer Welt also, wo spioniert wird. Dann am nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, wie groß ist dein Gott? Halben Meter? 3 Meter? Oder ist er unendlich? Wie ist dein Gott? So, unsere Erlösung naht sich. Wir sind in einem großen Prozess drin. Also Gott arbeitet an uns tagtäglich. Er nimmt die ganzen Schlacken von unserem Leben weg, unsere ganzen Unebenheiten, alles was da ist. Erlösung findet statt, bevor die Erlösung stattfindet. Zuerst sammelt Gott die er sammeln möchte, die er wegholen möchte. Die sammelt er an einem Punkt, an einer Stelle und plötzlich schnappt er sie weg. Das ist Entrückung nachher. Aber zuerst einmal werden wir gesammelt für die Entrückung. Und ich glaube, das nächste große Weltereignis wird sein, die Entrückung der Gemeinde Jesu. Und die Frage ist, wirst du dabei sein? Sind wir schon zu den Erlösten? Sind wir schon an diesem Sammelplatz, wo die Heiligen abgeholt werden? Ich weiß nicht wo, aber Jung Stilling hat einmal so eine Tinktur entwickelt und hat den Leuten verkauft, einen Freund Goethes verkauft und sagte, ihr müsst dort und dorthin, nach Russland irgendwo und dort wird der Herr kommen und euch abholen. Aber die warten bis heute noch. Und du weißt, wie lange der Goethe schon tot ist. Es gibt keine Tinktur. Es gibt nur ein Mittel, das uns bereit macht für die Entrückung. Das ist das Blut Jesu Christi. Das ist die Tinktur. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Und damit fängt die Erlösung an. Mit Sündenvergebung, Frieden mit Gott. Eine Erlösung muss lange vorher vorbereitet sein. Es geht nicht so schnell. Wir denken jetzt, ich habe mich bekehrt, die Hand gestreckt, jetzt komme ich in den Himmel. Nein, das ist ein Prozess. Bis du durch den Läuterungsofen hindurch bist, bis du alle Schlacken abgelegt hast, alle Unebenheiten, bis dir alles ausgebügelt ist in deinem Leben, bis alles wieder gut gemacht ist, vergeht Zeit. Man muss sich auf die Erlösung vorbereiten. Und wir sind hier in dieser Welt Schläfer der Erlösung. Weißt du, wir warten auf die Erlösung, auf den Tag X, Stunde X. Und der Herr wird die Seinen sammeln, er wird seine Engel senden und sie werden sie von allen Himmelsrichtungen bringen. Die Engel Gottes arbeiten an unserer Erlösung. Wir werden gesammelt. Plötzlich kommen Leute zur Gemeinde, plötzlich gehen Leute weg von der Gemeinde. Beides gehört dazu. Leute kommen und Leute gehen, denn der Herr sammelt die Seinen. So wie die Zugvögel, die müssen es auch sammeln, bevor sie wegfliegen. Die Sammelplätze. Da werden sie stark motiviert und dann eines Tages gibt irgendjemand ein Signal oder ein Gefühl, jetzt müssen wir weg, Richtung Süden oder Richtung Norden, je nachdem wohin. Die Engel Gottes holen uns aus der Welt raus, aus dem ganzen Welttreiben. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, du wirst immer mehr und mehr aus diesem ganzen Weltbetrieb so rausgefiltert. Viele haben falsche Vorstellungen von der Erlösung. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Weißt du, das ist kein Glück, das ist ein Prozess. Das ist ein Skandal fast. Das lässt du was los und dort lässt du was los. Erlösung ist Leiden, Dulden und Erdulden. Das ist Erlösung. In meiner Bibel heißt es irgendwo, denn es wird eine große Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist, von Anfang der Welt bis jetzt und auch nie wieder sein wird. Das ist Erlösung, eine große Bedrängnis. Dann sehnst du dich nach Hause. Weißt du, solange es dir gut geht, gern gesund bist, Geld genug hast im Portemonnaie und, oder auf dem Konto und alles glückt und gelingt, dann willst du nicht in den Himmel, dann denkst nicht ans Sterben. Aber wenn es dir dreckig geht, lieber Heiland, komm doch bitte bald und hol mich ab. Verstehst du, kennst du sowas? Oh, wenn da nur ein U-Boot kommen würde oder wie ein Fisch beim Jona, ich bin bereit, Herr. Hol mich. Aber wenn es dir gut geht, oh Herr Jesus, komm nicht bald, ich möchte noch das Leben genießen. Ich möchte noch das Beste aus meinem Leben machen. So, es wird eine große Zeit sein, wie es nie war und nie werden wird. Wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig oder gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, hör mal zu, wegen dir und mir wird die Zeit verkürzt. Gott dreht die Uhr vor. Und plötzlich wird eine große Bedrängnis sein und alle wollen heim, weg, weg, weg. Wir wollen von Deutschland nichts haben, wir wollen von Amerika nichts haben, wir wollen von Russland nichts haben, wir wollen von China nichts haben, wir wollen nur noch in den Himmel. Es wird eine große Zeit der Bedrängnis sein. Gott holt uns und jetzt schon beginnt diese Bedrängnis. Ich weiß nicht, ob du das merkst, du wirst von allen Seiten angegangen, bedrängt, Verwandte, Freunde, liebe Menschen, böse Menschen, die bedrängen dich von allen Seiten. Wir beten zum Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel, erlöse uns vom Bösen. Früher hat man gebetet von dem Übel. Ich weiß nicht, was ist besser, der Böse oder das Böse oder das Übel. Aber beides ist schlimm. Beides ist schlimm genug. Erlöse. Und Erlösung ist ein Werk Gottes. Wir kommen selber nicht aus der Patsche raus. Wir brauchen eine mächtige Hand, die uns so wegschnappt. Aus der Gewalt des Bösen. Erlöse uns von bösen Menschen. Erlösung von bösen Menschen. Und ich weiß nicht, ob du denkst, die ganze Welt ist lieb, die ganze Welt ist nicht lieb. Sie ist voller Hass und Bitterkeit und einer bekämpft den anderen. Dann tun sie so scheinheilig. Ich denke nur, als Obama und Merkel zusammen hier am Brandenburger Tor saßen, sitzen so süß beieinander, aber einer spioniert den anderen aus. Verstehst? Einer traut dem anderen nicht. Und die sitzen, ja, wir sind ganz nette Freunde, Freunde verstehen sich. Nein, Freunde spionieren sich aus, Freunde versuchen einem den anderen das Bein zu stellen. Das sind die Freunde von dieser Welt. Die Freundschaft dieser Welt ist nichts anderes wie Feindschaft. Jeder versucht mit den Ellenbogen vorwärts zu kommen, so gut er kann. Die meisten Menschen verstehen nicht, in welcher Zeit wir leben. Die spielen und denken, ach, das ist so nett alles, so freundlich. Und das ist alles Augenwischerei. Meine Oma hat erzählt, ich weiß nicht, ob es wahr ist, es ist vielleicht Jägerlatein, aber kann sein, dass es auch Jägerlatein ist. Aber bei uns wurden manchmal Pferde zerrissen von Wölfen. Und dann habe ich gesagt, wie können so kleine Hunde, also Wölfe sind ja wilde Hunde, und wie können sie so große Pferde sich da schnappen und das Gurgel durchbeißen und töten? Dann hat meine Oma erzählt, die wälzen sich zuerst im Sand, dann rennen sie vor die Pferde, schütteln sich den ganzen Staub dem Pferd in die Augen und das Pferd wird plötzlich, ja, hat Augenleiden, Augenprobleme und merkt es nicht. Und dann kann dieser Wolf dem Pferd die Gurgel durchbeißen. Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es so sein könnte. So macht nämlich der Teufel. Der versucht uns Sand in die Augen zu streuen, dass wir die Dinge nicht mehr so richtig sehen. Alles so verschwommen. Wo sind wir denn? Und dann Augenwischerei durch die Medien und durch alles drumherum. Und wir vergeuden so viel Zeit mit nichtigen Dingen. In meiner Bibel heißt es, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Was heißt das wirklich? Weil Gott muss uns bewahren. Und in meiner Bibel heißt, weil du bewahrt hast, das mein Wort, will ich dich auch bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Wir sind in der Endzeit. Es geht ums ganze Leute. Es geht um alles oder nichts. Wir sind in der Finale, in dem Endspiel. Das ganze Erlösungsdrama kommt zum Abschluss. Gott oder der Teufel, einer wird triumphieren in unserem Leben, in unserer Umgebung. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Und wir selbst haben auch eine ganz gute, tiefe Sehnsucht. Oh Gott, wenn ich nur rauskommen könnte aus diesem ganzen Dilemma, wenn ich die ganze Welt und alles Leidvolle hinter mir lassen könnte. Wir schreien wie Paulus. Wer wird uns erlösen von diesem Elend hier in dieser Welt? Wer wird uns erlösen? Römer 7. Wer wird uns erlösen? Wer kann uns erlösen? Deine Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Gott will dich erlösen. Das ist sein Traum. Er will dich erlösen, unbedingt. Das ist seine Vision, sein Plan. Gestern habe ich nur nebenbei gelesen in der Bibel. Und der Herr, sagt Paulus, hat mich von allem erlöst. Wo der auch gewesen ist. Der Herr hat mich von allem erlöst. Gottes Antwort ist Erlösung für dich und mich. Das ist die große Rettungsaktion für diese Welt. Er will die Elenden erlösen, die Gottesfürchtigen erlösen, die Gläubigen erlösen. Erlösung ist die Erhörung der Gebete der Christen von all diesen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Erlöse uns von dem Übel. Erlöse uns von dem Bösen. Und dann, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Der große Erlöser für uns ist Jesus Christus. Jesus hat uns erlöst. Aber die ganze Erlösung muss jetzt umgesetzt werden, verwirklicht werden. Jetzt muss jeder Einzelne aus dem Felsblock herausgepickt werden. So wie eine Rosine. Du musst jetzt rausgepickt werden. Rausgepickt. Und der Herr arbeitet. Und manchmal, wir sind so verquickt, so vernetzt und so verbunden, dass manchmal der liebe Gott eine große Kraft und Anstrengung machen muss, damit er uns rausholt. Nein, Herr, warum das? Wieso? Muss das so sein? Ja. Und dann zieht er uns raus. Jesus hat die Menschheit befreit von Dämonen, Krankheit, Pharisäern, von den Satzungen, von der ganzen Scheinheiligkeit, was damals in Palästina war. Jesus hat alle zunichte gemacht. Und das jetzt passiert, dass er die Dinge, die wir so aufgebaut haben, dass er zunichte macht. Das ist alles Käse, Leute, an was ihr euch haltet, was ihr euch einbildet. Das ist alles Mist. Das ist alles Unsinn. Unsere Väter, unsere Vorfahren. Er erlöst uns von unseren Sünden. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh und renn weiter und sündige hinfort nicht mehr. Hat die Menschen erlöst von der Blindheit, Taubheit, Kurzsichtigkeit, von dieser negativen Vergangenheit, was sie so bedrückte. Fürchte dich nicht, sagt er. Er gab den Menschen Hoffnung, unser Herr Jesus Christus. Das war die Befreiung. Und jetzt, aber jetzt muss jeder Einzelne kapieren, nicht nur die ganze Welt, die ganze Menschheit. Jetzt muss jeder Einzelne begreifen, er hat mich erlöst. Welch Glück ist erlöst, Herr, durch dein Blut. Ich bin jetzt erlöst. Er befreite die Menschheit von dem ganzen religiösen Kult. Ob's Heidentum oder Judentum, egal. Er befreite von den ganzen Opfern. Früher hat man sogar Menschenopfer noch gebracht. Die armen Tiere müssen nicht mehr geopfert und geschlachtet werden. Stell mal vor, was für Gnade das ist. Du kannst wenigstens deine Wurst essen jetzt. Und du musst nicht den Göttern da verbrennen. Wir sind befreit von den ganzen Opferbedingungen. Unser Leben muss nicht mehr irgendwie welche Opfer bringen. Wir sind gerettet aus Gnaden. Ich muss jetzt nicht mehr leisten, oh Gott, ich will fromm sein, heilig sein, gerecht sein. Nein, er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, Jesus Christus. Er hat das jüdische Priestertum beendet. Was kann der Priester noch? Jetzt kann ich selber mit dem lieben Gott sprechen. Ich brauche keinen Priester mehr. Das ist doch toll, finde ich. Ich brauche keinen Priester, keinen Pfaffen, keinen Pfarrer, keinen Pastor, keinen Prediger, keinen Rabbiner. Ich kann selber mit Gott reden. Ich brauche keinen Vorbeter und keinen Nachbeter. Ich brauche keinen Imam. Ich brauche niemanden. Verstehst du? Ich kann selber. Ich spüre, jetzt sollte ich beten. Und dann bete ich. Jesus hat uns befreit von allem Wertlosen, Verfallenen und Verkommenen. Jesus hat uns befreit von der falschen Religion, von diesem falschen Gottesbild. Pass mal auf, du kommst in die Hölle. Verstehst du? Jesus hat nirgendwo einem Menschen mit der Hölle gedroht. Nirgendwo. Nur die Religiösen drohen mit der Hölle, Fegefeuer oder sonst noch was. Er hat von diesem falschen Gottesbild die Menschen erlöst. Sag zu deinem Gott im Himmel, Vati, Daddy, Abba. So hat er uns gelehrt. Und die Augen geöffnet. Wer ist Gott? Unser Vater, mein Vater, dein Vater, unser Vater. Das ist unser Gott. Der liebt die Menschen. Er hat uns erlöst von der geistlichen Armut, Sorgen, Kummer, von diesem religiösen Joch. Du musst. Nein, ich darf, ich kann. Ich habe Lust. Nicht ich muss. Welch Glück ist Erlösung sein. Viele fassen nicht, was Erlösung wirklich ist. Es ist die größte Rettungsaktion auf diesem Planeten. Gott erlöst uns von all diesen falschen Bildern und Vorstellungen und Ideale. Hat uns alles gegeben und alles geschenkt und alles erlassen. Die Schuld, die gegen uns war, hat uns frei gemacht. Es ist erstaunlich, wie einfach es ist, an Gott zu glauben. Da muss man nicht klug sein, gebildet sein, da muss ich nichts verstehen. Ich muss nur annehmen, das, was er für mich getan hat, ich muss nur sagen, danke, Herr. Danke, Herr. Es ist unbegreiflich, wie leicht ein Sünder das Heil findet. Er muss gar nichts tun. Er muss gar nichts tun. Er muss nur sagen, ich komme. Herr Jesus, nimm mein Leben in deine Hand. Nimm mein Leben in deine Hand. Und dann wird es gut. Kannst du ihm helfen, ein bisschen rauszukommen? Hilf ihm. Es ist so einfach, das Heil Gottes zu begreifen und das Heil Gottes anzunehmen. Weißt du, da brauchst du keine frommen Formen. Wahre Gläubige erleben täglich das Wunder der Erlösung, wie Gott sie rausholt aus Nacht und Finsternis, wie plötzlich von der ganzen Menschenkult, von der Menschenabhängigkeit, wie man da rauskommt. Dieser Erlösungsprozess ist das Tollste, was es auf diesem Planeten Erde gibt. Du bist erlöst. Halleluja. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Und dann, ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Du wirst erlöst vom Fluch der Sünde, der Dämonen, der Ahnen. Für mich persönlich ist etwas Großes, weil ich in südlichen Gegenden predige, vor allem auch bei farbigen Geschwistern, die noch aus Afrika kommen und sonst noch wo, die glauben an die Ahnen, die Geister der Ahnen. Ich bin so begeistert, Jesus hat mich von den Geistern der Ahnen erlöst. Halleluja. Oh, wir können die Ahnen gar nichts antun. Die sind sowieso ahnungslos. Die können mir nichts antun. Die Ahnen, lass doch die ruhen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ich muss nicht Angst haben vor den Ahnen. Oh, so Ahnengeist irgendwo. Jesus hat mich von den ganzen Ahnengeistern befreit. Halleluja. Und das sind Dämonen, wo sich die Leute einreden. Unsere Ahnen. Er hat uns erlöst von der Macht des Todes. Von der Furcht des Todes. Für unser Sterben, Geschwister, nichts was Schreckliches. Ist so wie Geburt. Gehört zum Leben dazu. Ist nur ein Übergang von einem Sein ins andere. Das ist der Tod. Der Tod hat seinen Schrecken verloren, seit Jesus über den Tod triumphiert hat. Und wenn du das begreifst, der Tod ist nicht das Letzte, ist nur das Vorletzte oder Vorletzte. Der Herr ist alles, Lob und Dank. Und weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat, wissen wir, seit Jesus auferstanden ist, wissen wir, für uns gibt es auch noch eine Auferstehung. Erlösung ist das größte Wunder von allem. Nur Gott kann dieses Übernatürliche schaffen, dass ich keine Furcht mehr vom Tod habe, keine Furcht vom Jenseits, was dort auch passiert. Die Juden wissen nicht, wie es weitergeht. Und Moslems, sind auch ahnungslos, wie geht's weiter im Jenseits. Aber wir als gläubige Jünger Jesu, wir wissen, mit dem Herrn Jesus, der wird uns abholen, die Engel werden uns heimtragen, die geben uns noch einen Schubs und werfen uns in die Herrlichkeit hinein und dann werden wir plötzlich im Jenseits von dem Geist Gottes getragen. Und der Herr wird uns in Empfang nehmen, wir werden dem Herrn treffen in den Wolken des Himmels. Das wird doch eine gute Zeit, fantastische Zeit sein. Aber das ist ein Wunder Gottes. Die Verlorenen kommen heim und der Vater schlägt uns nicht, verprügelt uns nicht. Der Vater macht uns keine Vorwürfe. Der sagt, Junge, du warst tot und bist wieder lebendig geworden. Das ist Evangelium. Das ist für mich Evangelium. Wir sind erlöst von unserer geistlichen Unmündigkeit. Wir sind von unserem Erzfeind, dem Teufel, erlöst. Überleg, welch Glück ist, erlöst zu sein. Du kannst es gar nicht in Worten ausdrücken. Wer vom Teufel einmal erlöst wurde, wer das mal begriffen hat, ich bin erlöst, ich bin vom Satan erlöst, von der Macht des Bösen, von dem ganzen Übel. Ich bin von der Angst erlöst. Und da beginnt es, dass wir vor dem Leben keine Angst haben. Wir haben keine Angst vor unseren Widersachern. Wir haben keine Angst vor der Krankheit. Wir haben keine Angst vor irgendwelche Belastungen. Wir haben keine Angst vor dem Tod. Wir haben keine Angst vom Jenseits. Die Angst ist uns genommen. Halleluja. Das ist Erlösung. Und das fängt jetzt schon an, dass du die Erlösung verwirklichst. Egal was kommt, wir wissen, wir sind in guten Händen. Wir sind erlöst von Depression, Süchten, Freudlosigkeit. Wir sind erlöst von jedem Mangel. Nichts kann uns mehr einholen. Wir sind erlöst. Wir haben die schon abgehängt. Die sind so weit hinter uns. Wir sind vom Satan erlöst, der kann uns nicht mehr imponieren. Der Teufel versucht uns immer nur mit Imponieren zu Fall zu bringen. Das ist eine unheilbare Krankheit. Das ist unbezahlbar. Das kannst du gar nicht dir leisten. Immer imponieren, immer beeindrucken. Das ist was Großes, da kommt ihr nie hin. Der Himmel ist viel zu hoch für euch. Oh, aber du weißt ja, mit Gott, wir springen über die Mauern. Satan versucht immer nur zu imponieren und er arbeitet in dem, was Großes zeigt, und das soll uns erdrücken, zermalmen, kaputt machen. Nein. Der Teufel ist zunichte gemacht. Guck mal, der Teufel versucht durch imposante Bauten die Leute zu beeindrucken. Das ist ein Haus. Oh, wie lange haben sie an den Tempel gebaut? Und dann sagt Jesus, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Gute Nacht. Oder Kapitol, ob in Rom oder in Washington. Das wird eines Tages, das Weiße Haus wird schwarz werden. Verstehst du? Oder der Kreml. Oder andere große Plätze. Der Teufel versucht, die Menschen zu imponieren, zu bedrücken. Oder durch imposante Reden, imposante Aktionen oder durch imposante Katastrophen. Aber er kann uns nicht mehr imponieren. Alles vergeht. Alles vergeht in dieser Welt. Wo sind ihre Reiche? Wo ist Rom? Und wo ist Griechenland? Und wo ist das heilige, wie heißt es, heilige römische Reich deutscher Nation? Wo ist das alles gewesen? Die sind alles zusammengeschrumpft. Schau, wie Deutschland zusammengeschrumpft ist. An deutschem Wesen soll die Welt genießen. Und plötzlich ist Deutschland auf einem Drittel kleiner geworden. Ihre Reiche sind vergangen, aber das Reich Gottes bleibt immer noch, existiert immer noch. Preis Gott. Erlösung ist ein Prozess, wo Gott die Regie führt. Gott führt die Regie im Erlösungsprozess. Lukas Kapitel 21, lesen wir mal diese Verse. Und es werden Zeichen geschehen, Lukas 21, ab Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an der Sonne, am Mond, an den Sternen, auf der Erde und in den Völkern und so weiter, wird es bange werden. Und sie werden verzagen vor Brausen der Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in der Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Tu, das Reich Gottes kommt. Die Erlösung des Volkes Gottes kommt. Da wird alles geschüttelt und erschüttert. Und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Halleluja. Das ist, worauf wir warten. Wir warten nicht auf den Antichristen, Leute. Vergiss den ganzen Käse. Der Antichrist ist für die Welt, die nicht erlöst wurden, die nicht bereit waren bei der Erlösung, die nicht am Sammelplatz sich getroffen haben, wo die Erlösten sind. Die wird der Antichrist nachher holen und beschäftigen und sie alle nummerieren. Aber wir sind in diesem großen Erlösungsprozess Gottes. Halleluja. Und dann heißt es, wenn es passiert ist, sondern wenn es anfängt zu geschehen, wenn es anfängt zu geschehen, Kopf hoch, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Jetzt fertig sein, jetzt warte ich. Jetzt trinke ich von dieser Tinktur. Ja, Herr, dein Geist, deine Kraft, deine Liebe, dein Feuer. Und dann werden wir getragen von Gott. Wir geraten nicht in Panik. Oder drehen durch, wenn die Erde sich anders dreht. Verstehst du? Die Erde wird sich anders drehen. Denn wir haben alte Überlieferungen, da heißt es, da wird die Sonne im Westen aufgehen und im Osten untergehen. Stell dir mal vor, wenn das passiert, wenn du nicht mehr weißt, ist jetzt morgen oder Abend, was ist jetzt los? Und wir wissen manchmal jetzt schon nicht in unserem Leben, was ist mit mir los? Ist jetzt Tag oder Nacht? Verstehst du? Wir werden da geschockt und wir erschrecken. Wenn sich die Kräfte des Himmels bewegen, das ist Erlösungsprozess, ihr Lieben. Wenn alles drunter und drüber geht, das ist Erlösungsprozess. Sag nicht, oh Gott, ich weiß nicht, was mit mir passiert. Nein, du bist mittendrin im Erlösungsprozess. Ich will dir nur Mut machen, dass du nicht in Panik geratest. Die Kräfte des Himmels werden sich bewegen. Wir warten nicht auf Weltuntergang oder irgendeine Endkatastrophe. Nein, wir warten auf den Endsieg Jesu Christi. Den Endsieg Jesu Christi. Wir schauen auf seine Wiederkunft, auf die Entrückung der Gemeinde Jesu. Jesus kommt, um die Erlösten heimzuholen und den Teufel zum Teufel zu jagen. Das wird passieren. Und die Erde floh und es wurde kein Platz mehr gefunden. Satan wird fliehen. Jetzt hat Jesus auf Golgatha den Teufel besiegt. Und jetzt wird er den noch rauswerfen. Das ist das Letzte. Das muss er tun. Er muss so fair sein. Er muss auch dem Teufel gegenüber fair sein. Er muss ihn machen lassen, was er will. Und damit er Gott nicht vorhalten kann, ja, lieber Gott, die können leicht glauben. Nimm ihm das weg, nimm ihm das weg, nimm ihm das weg. Du wirst sehen, die werden dir absagen. Aber nein, die Kinder Gottes wissen, an wen sie glauben, wer ihr Erlöser ist. Und die halten durch. Dann wird des Menschensohn erscheinen mit großer Kraft Markus Kapitel 13, überall begegnen wir im Evangelium diese Zusage. Und er wird kommen und die Menschen werden ihn sehen. Und Jesus hat gesagt, Johannes Kapitel 14, 21, ich gehe hin und ich komme wieder. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich werde euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Fantastisch. Deine Erlösung wird jetzt vorbereitet von Jesus. Du wirst hier vom Heiligen Geist auf der Erde für die Erlösung vorbereitet, für den Himmel. Du wirst eingekleidet für den Himmel. Du wirst trainiert für den Himmel. Du wirst belehrt für den Himmel. Und Jesus bereitet dir die Stätte, damit du dort zurechtkommst. Stell dir mal vor, du kommst im Himmel. Da gibt es nicht nur diese kleinen Knöpfchen oder sonst was. Da wird es ganz anders, die Geräte bedient. Die himmlischen Geräte werden ganz anders bedient. Da wirst du nur mit den Augen gucken, zwinkern und es wird schon passieren. Nur einen Wunsch in deinem Herzen haben und es wird schon passieren. Das wird sein wie im Schlaraffenland. Ob du das glaubst oder nicht, ist mir dahingestellt. Das wird so sein, du wirst nur einen Wunsch denken und schon dein Denken wird eine Revolution in der unsichtbaren Welt auslösen. Und das lernen wir jetzt schon, durch unser Denken Revolutionen auszulösen. Wir üben jetzt schon hier für den Himmel, positiv zu denken und dann zu erwarten, zu erhoffen und es kommt. Und Jesus sagt, im Kleinen fangen wir an, in kleinen Dingen. Es ist Endzeit, Leute, später als wir denken. Und wir werden die Endzeit nur überleben, wenn wir jetzt schon gelehrt worden sind vom Heiligen Geist, geübte Sinne haben. Unsere Sinne sind unterentwickelt. Entschuldigung, aber das ist so. Wir haben nur einen kleinen Prozentsatz unseres Horizontes, was wir fassen können. Das meiste ist noch so weit, so unendlich. Und da müssen wir von Gott und Heiligen Geist geleitet werden. Das kannst du auch noch. Und das kannst du auch noch. Und das kannst du auch noch. Lies mal von den Gaben des Geistes, was wir so alles noch können. Wunder wirken. Da brauchst du nicht so irgendwelche Medikamente oder Technik oder Tricks. Wo einfach wirken durch die Kraft Gottes. In der Endzeit wird vieles ganz anders sein. Und das, jetzt musst du dressieren, dich üben, trainieren. Hier wird der Böse losgelassen werden. Und jetzt musst du lernen, den Bösen zu besiegen. Wir haben gestern 2. Timotheus 3 gehabt. Das ganze Kapitel kannst du durchlesen. Das ist die Zeichen, sind die Zeichen der Endzeit, was in der Endzeit alles los wird. Also ich möchte nicht dabei sein. Gott behüte uns. Das werden schreckliche Zeiten sein. Christen müssen beten. Herr, erlöse, dass wir ja nicht dorthin kommen. Ich habe keinen Wunsch, dorthin zu kommen, auch mal diese Trübsalzeit durchzumachen. Ich weiß, Gott holt die Seinen vor der Trübsalzeit weg. Glaub mir das. Viele glauben das nicht. Viele meinen, ich muss in die große Trübsal hineingehen. Wir haben genug Trübsal. Wir brauchen die große Trübsal nicht mehr. Wir machen hier genug Schwierigkeiten durch. Die große Trübsal ist für Menschen, die den Heiligen Geist abgelehnt haben, die Gott abgelehnt haben, die Jesus abgelehnt haben. Die müssen da durch. Und da wird der Böse losgelassen, sogar dass die Dämonen Angst vor dem Bösen kriegen und fliehen werden, hat jemand einmal gesagt. In der Endzeit wird eine ganz böse Zeit sein, da wird der Böse leibhaftig unter den Menschen weilen. Es reicht dort schon, dass er von Ferne uns dirigiert. Aber wenn er schon leibhaftig die Menschen besetzt, der Antichrist und der falsche Prophet. Den Menschen wird auf diesem Planeten bange. Berge und Hügel fallen über uns. Wir fürchten uns vor dem, der auf dem Thron sitzt, der da kommt. Verstehst? Die Leute werden Angst haben. Die jetzt so große Töne spucken. Wir. Yes, I can. Verstehst du? Plötzlich vergeht ihnen alles. Hören und sehen. Aber der Böse wird da sein und der Böse ist bereits da. Ich warte nicht mehr auf den Bösen, den Antichristen, der Böse ist da. Schau die ganze Unterhaltung. Die Spiele, die die Kinder spielen, sind alles Kriegsspiele, Mordspiele. Und ganz ehrlich, schau das an. Alles ist nur das Böse. Die Menschen versuchen nur, jemanden auszutricksen, an sein Geld zu kommen, an seine Gesundheit zu kommen, zu verdienen. Die Medikamente wollen die Menschen nicht heilen, die wollen sie krank halten, sonst verdient die Industrie nichts. Und da werden Leute süchtig gemacht, damit sie schnell konsumieren und nicht merken und wieder krank werden. Die ganze Industrie seit 200 Jahren ist darauf ausgerichtet, die Menschen kaputt zu machen, damit sie abhängig werden. Abhängig, nicht nur, dass du von Leuten abhängig bist, die meisten sind abhängig und wissen nicht, dass sie abhängig sind. Von süßen Bonbons. Coca-Cola. Wie viel Gift in Coca-Cola ist? Gott segne dich, wenn du diese Coke trinkst. Ist genauso, du kannst gleich Rauschgift nehmen. Manche Länder geben jetzt schon mehr Rauschgift frei. weil sie diese Kontrolle nicht mehr halten können. Und am Schluss werden wir nur bedepperte Leute haben, glaub mir das, die nur noch durch die Gegend träumen und wissen gar nicht, wo sie sind. Und sowas will der Teufel haben. Leute, die nicht mehr wissen, wo sie sind, wer sie sind und was sie sollen und dergleichen. Der Böse. Und ich bin so dankbar, mein Heiland kommt. Und weißt du, was mein Heiland macht? Der bringt Ordnung. Der macht die Leute wieder nüchtern. Der bringt sie wieder auf den Teppich. Der bringt sie wieder runter. Das ist da, warum Jesus kommen muss. Und er wird seine Herrschaft aufrichten. Halleluja. Deshalb, ich brauche Erlösung. Komme bald, Herr Jesus. Das ist mein Gebet. Eigentlich, die Christen haben sich immer früher schon gegrüßt. Maranatha. Die haben nicht gesagt, grüß Gott, guten Tag oder guten Morgen. Die haben Maranatha gesagt. Herr, komme bald. Weißt du, und wenn der Herr Jesus die Herrschaft antritt, da werden wir plötzlich Gott verstehen, ohne dass wir große Schulen besuchen. Da musst du keine Bibelschule besuchen, keine Uni und du musst nicht Theologie studieren. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen und du wirst plötzlich die Wahrheit sehen, die Wahrheit hören und den Willen Gottes tun. Das wird so verblüffend sein. Die Menschen werden plötzlich aus Schwertern Flugscharen machen. Die werden die ganzen Atombomben deaktivieren. Und sie werden zum Heizen das benutzen. Ja, das wird alles passieren. Und da wird es keine Gefahr mehr sein, sondern die werden das Negative, was jetzt negativ ist, das werden die Menschen alles zum Positiven machen. Das Reich Gottes kommt. Reich Gottes kommt. Die einen sagen, wie lang noch, aber wir müssen aushalten. Geduld tut euch Not. Nur nebenbei. Nur Menschen mit dem Heiligen Geist, die können warten und erwarten, so wie es Weihnachten damals war. Nur die, die den Heiligen Geist hatten, die Gott in sich hatten, die haben Jesus erlebt. Und die, die heute den Heiligen Geist haben, die haben diese Tinktur, dieses Medikament Gottes, den Heiligen Geist, den Helfer, den Tröster. Ich vertröste nicht auf das Jenseits. Geschwister, ja, drüben werden wir herrlich und schön und wunderbar und gesund sein. Nein, ich hole von drüben den Tröster und tröste mich mit dem Jenseits. Das Jenseits ist jetzt bereits in mir. Ich war noch nie im Himmel, haben wir früher gesungen mit unseren Kindern. Ich war noch nie im Himmel und dennoch habe ich den Himmel in mir. Ich war noch nie im Himmel, brauche ich auch gar nicht. Wenn du Jesus in dir hast, hast du Vater, Sohn und den Heiligen Geist in dir. Die Herrlichkeit Gottes, die Erlösung fängt hier unten an, nicht erst beim Ton der Posaune. Oder bei sonst was. Jesus wird kommen. Nicht um eine schlappe, müde, träge, lästige Gemeinde heimzuholen oder Jünger heimzuholen. Jesus wird nicht kommen, um Versager heimzuholen. Glaub mir das. Jesus wird wiederkommen, um Sieger und Überwinder zu holen. Eine siegreiche Gemeinde. Deshalb, wer überwindet, der wird das alles ererben. Er wird die Leute abholen, die jetzt schon so stark in Gott sind. Nicht erst, die noch ganz schnell stark werden müssen. Eine schwache Gemeinde, fleischliche Gemeinde, seelische Gemeinde, die wird hier bleiben. Die kann sich nachher mit dem Antichristen amüsieren und sich anlegen. Aber er wird eine brennende Christenheit abholen, die sagen, Jesus, komme bald, mein Jesus. Eine wachsame Gemeinde, eine Überwindergemeinde, eine heilige Braut, eine reine Braut wird der Herr abholen. In Zephania Kapitel 1, Vers 14. Der Tag des Herrn, der große Tag des Herrn, ist schnell und rückt sehr schnell nahe. Hört ihr nicht die Schreckensrufe schon? Selbst die Tapfersten schreien um Hilfe. Wenn du ganz ehrlich bist, die Tapfersten, heutzutage die Stärksten, die Gesündesten schreien um Hilfe, weil die nicht verfertigt werden. Manager, Geschäftsleute, die schreien um Hilfe. Die Stärksten schreien um Hilfe. Ein Tag des Gerichts ist dieser Tag. Ein Tag voller Angst und Not, voll Sturm und Verwüstung. Ein drohender Schwarzer mit schwarzen Wolken. Ein finsterer Tag. Der Tag kommt und es wird immer dunkler. Nein, wir machen eine neue Weltordnung. Aber je mehr sie an der neuen Weltordnung arbeiten, desto mehr machen die Welt kaputt, die Leute. Die Menschen werden entwurzelt. Die Menschen brauchen Heimat, die brauchen Vaterland, die brauchen nicht eine Einheitssprache. Wir brauchen unsere Identität und die wird den Leuten durch diese neue Weltordnung die ganze Identität genommen. Und Jesus erlöst uns, dass wir zu uns selber kommen. Ich bin ich und du bist du. Und lass mich bitte in Ruhe. Verstehst du? Wir sind erlöst, Kinder Gottes, Begnadigte. Die Kräfte des Himmels werden erschüttert. Alle Fürstentümer, Gewalten, Throne, Regierungen, Mächtige, die werden Angst haben. Lies mal die Offenbarung. Lies mal die Endzeitaussagen der Bibel. Unsere Entrückung werden gewaltige kosmische Katastrophen auslösen. Gerichte, Naturkatastrophen, politische Katastrophen. Da werden Regierungen purzeln wie die Mehlsäcke. Da wird nichts mehr so sein, wie es war. Unsere Erlösung war damals für Jesus kein Kinderspiel und ist auch für uns kein Spaziergang. Das ist eine ganz gewaltige, schwerwiegende Sache. Das Reich Gottes kommt. Ist kein Vergnügen, kein Spielchen. Wer erlöst werden will, der muss heute alles dran setzen. Wie heißt es einmal in der Bibel? Schaffet mit Furcht und Zittern eure Seligkeit. Weißt du, was das heißt? Kannst nicht mehr da auf der Couch liegen, Füße hoch und träumen. Das wird schon alles der Herr machen, der Heilige Geist. Nein, der Heilige Geist hilft uns nur. Der Heilige Geist tröstet uns nur. Der Heilige Geist steht uns nur bei. Aber ich muss laufen. Es kostet was. Ich muss alles geben. So wie sich damals Jesus entäußerte, so muss ich jetzt mich entäußern von allem. Loslassen, alles was ich habe und was mich bedrückt. Dramatische Ereignisse gehen voraus. Öffentlich, politisch, psychisch, psychologisch. In den Medien, überall geschehen also dramatische Ereignisse. Da sagst du, wo sind wir jetzt? In welcher Zeit leben wir denn eigentlich? Es ist Endzeit, Leute. Jesus kommt. Oder er wird schneller kommen, als du denkst. Vielleicht kann es kann sein, dass das diese Versammlung, ich will es nicht drohen, aber vielleicht kann diese Versammlung die letzte Versammlung sein. Und wir sind nächsten Sonntag nicht mehr da. Nächsten Sonntag sind wir dann beim Heiland, wenn ich dann nachher spreche, wie groß ist mein Gott. Verstehst du, dann werden wir ihn sehen, wie groß er ist. Oh, das wäre mir das Schönste. Ich bin beim Heiland. Und dann geht mein Leben genauso weiter wie hier. Hier lebt ich im Geist und im Glauben, verließ mich auf das Wort Gottes und drüben geht es genauso weiter. In Lukas Kapitel 22, Vers 31. Simon, Simon. Das kann sein, Matthäus, Matthäus oder setz deinen Namen rein. Simon, Simon. Das gilt für Seele, für den äußeren und den inneren Menschen. Wenn Jesus etwas, wenn irgendwo zweimal der Name genannt wird, ist der innere und der äußere Mensch gemeint. Simon, Simon. Innerlich und äußerlich. Siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie Weizen. Zu schütteln. Wie Weizen. Und was kommt da durch? Vor der endgültigen Erlösung wird noch einmal alles erschüttert, was erschüttert werden kann. Alles. Plötzlich werden die Mieten steigen, Energiekosten werden steigen, Nahrungsmittelpreise werden steigen, alles wird teurer. Am Schluss wirst du sagen, ich kann mir nichts mehr leisten, das kann ich nur noch, der Tod ist Gnade dann. Dann ist der Tod für mich ein Geschenk, weil ich mir sowieso nicht mehr leisten kann. Als die Wende war, DDR und BRD, als die Wende war, da kam mein Bruder aus dem Osten, aus Lichtenberg zu uns im Gottesdienst und er sagte, du, heute habe ich was ganz Schreckliches gesehen. Unterwegs, da hing einer am Baum. Der hat sich das Leben genommen, ein älterer Mann. Ein paar Tage später sagte, du, ich weiß nicht, bei uns hängen sich die Leute alle auf. Die kommen mit der ganzen Wende, die verarbeiten das alles nicht mehr. Weißt du, die Leute werden die Probleme nicht mehr verarbeiten. Wenn du nicht Gott kennst und Jesus kennst und den Heiligen Geist nicht hast und das Wort Gottes nicht hast und die Gemeinde nicht hast und niemand, der dich ermutigt, du wirst die Probleme nicht mehr verarbeiten können. Die Erlösung kommt. Die Wende kommt. Hör gut mir zu. Hebräer 12, Vers 27. Alles Geschaffene wird noch einmal erschüttert werden. Weil es geschaffen ist, muss es verwandelt werden, damit das allein nur das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Was nicht erschüttert werden kann, muss bleiben. Eine Zeit des Aussiebens wird es sein, die Endzeit. Das ist ein Prozess, Leute. Da wird es um alles gehen. Da wird alles dran gegeben. Dann werden alle Register gezogen vom Satan und von Gott. Gott wird Satan freie Hand geben, damit er so richtig schütteln kann. Aber gleichzeitig wird der Heiland hinter dir stehen und dich festhalten. Engel werden halten mit aller Macht, wenn sie halten können. Und sagen, halt aus, halt aus, halt aus, halt aus. Noch ein paar Sekunden, noch eine Meile. Du schaffst es. Der Abgrund wird sich auftun. Der Teufel wird toben wie wild. Und weißt du, der Teufel will dem lieben Gott nur eine verbrannte Erde zurücklassen. Das ist, was der Teufel will. Er will Gott nichts überlassen. Deshalb zerstört er, was zerstört werden kann. Deshalb wird alles erschüttert. Bevor er kapituliert und endgültig aufgibt, sprengt er alles, zerstört er alles, zermalmt er alles, ruiniert er alles. Und du siehst, der hat wenig Zeit und deshalb nutzt der Teufel jetzt alles, was er kann. Eine furchtbare Zeit. Die Bibel spricht von diesen Endzeitstürmen. Gott warnt uns. Weißt du, nicht die erste Menschheit oder erst die Alten sind gewarnt worden. Gottes Wort gilt letztendlich, wenn ich so richtig die Bibel verstehe und studiere, das Wort Gottes gilt erst richtig für unsere Zeit. Da wurde sogar vieles verblommt und versiegelt für die letzte Zeit, für die letzten Tage. Und da werden die Menschen kommen und große Kraft finden und Hilfe finden und Trost finden im Wort Gottes. Das meiste, was wir hier in der Bibel haben, spielt sich heute ab. Nicht erst beim Moses oder beim Jeremia oder bei Jesus, bei den Aposteln. Heute spielt sich das Dramatische ab. Heute. Die Bibel ist für heute geschrieben und nicht für gestern und vorgestern. Deshalb schätze das Wort Gottes. Das ist Kraft, Speise für die Situation. Wegweisung, wie geht es jetzt weiter? Psalm 46, Vers 2. Darum fürchten wir uns nicht in den Endzeitstürmen. Darum fürchten wir uns nicht. Weißt du, früher, wenn irgendwo Krieg war, naja gut, aber in meinem Dorf ist kein Krieg. Aber heute, da muss 1000 oder 2000 Kilometer in Tschernobyl irgendein ein Kraftwerk in die Luft gehen und schon ist alles in der ganzen Gegend rundherum verseucht. Heute kannst du nicht mehr sagen, in meinem Dorf oder meiner Stadt und in meinem Land, da sind wir sicher, in Frankreich oder in Italien. Nein, wenn heute eine Katastrophe ist, die Katastrophe ist global. Da kannst du nicht mehr sagen, bei mir passiert das nicht. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge stürzen in die Tiefe des Meeres, wenn seine Wasserwogen tosen, Tsunamis und so weiter schäumen vor dem Ungestüm, wo die Berge erzittern. Wir fürchten uns nicht. Das müssen wir jetzt schon lernen, angstfrei zu leben. Christen sind keine Angsthasen, liebe Leute. Oh, hast du die Nachrichten gehört, was da passiert ist? Nein, Christen, Kinder Gottes sind getrost und gelassen. Sie wissen, wir wissen, wer geht und wir wissen, wer kommt. Und wer gehen muss. Der Herr, der Herrscher ist mit uns. Das ist summa summarum, was dieser David, dieser Psalmist sagen kann. Wenn all das beginnt, wenn die angekündigten Zeichen anfangen zu geschehen, Kopf hoch. Fürchte dich nicht. Nicht, wo können wir uns verkriechen? Denn die Leute, in meiner Bibel heißt es, sie werden auf die Berge fliehen und schreien, Berge und Hügel fallen über uns und bedeckt uns. Die wollen nur sterben. Und die werden nicht mehr sterben können. Und das, was passiert, was hat die Bibel vorausgesagt? Der große Abfall wird kommen in der Endzeit. Die Vielgötterei. Haben wir jetzt schon alles. Die Götter in Weiß, Professor, Doktor. Verstehst du? Der weiß es. Der weiß das eigentlich nicht. Wenn du den Arzt richtig fragst, dann sagt er, das kann so sein und das kann so sein. Was, der hat sowieso nicht die Wahrheit gepachtet. Aber der tut so. Professor. Vielgötterei. Für alles hat man seinen Gott. Für alles ist irgendein Experte zuständig. Und diese Expertengläubigkeit, die ist so verbreitet in unserer Zeit. Ein Experte. Da können nur Experten ran. Man hat für alles eine Lösung. Unsere Technik, unsere Chemie, unsere Medizin. Man braucht keinen Gott doch mehr. Verstehst du? Das ist Götzendienst und viel Götterei. Und dann kommt so Super-GAU wie Fukushima. Und dann erschrecken die Menschen. Guck mal, wie weit ist Fukushima von uns weg? Wie weit? 10.000, 15.000 oder 20.000 Kilometer. Und wir sind auch mit betroffen, dass die Merkel-Stelle ruft, abschalten, abschalten, abschalten. Und weiß nicht mehr, wie es weitergeht jetzt mit dem Abschalten. Verstehst du? Sie sind am Ende mit dem Abschalten. Der Mensch wird die Technik nicht mehr kontrollieren können. Die Technik wird ein Fluch werden und die Technik wird die Menschen plötzlich kontrollieren. Diese Roboter und Computer. Und plötzlich merkst du, man hat nichts mehr im Griff heute. Man hat nichts mehr im Griff. Die Endzeit wird eine Zeit der Scheidung sein, der Trennung. Vor der Wiederkunft Jesu wird es Scheidungen und Trennungen geben. Spreu vom Weizen, Kluge und Törichte werden getrennt. Echte und Falsche, Schafe und Böcke, die werden getrennt. Die Guten und die Bösen, Geistlichen und Ungeistlichen, Gerechten und Ungerechten, die werden getrennt. Und plötzlich merkst du, ich passe gar nicht mehr dazu. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber wenn du wirklich mit Jesus lebst, merkst du, ich passe in meiner Clique, Familie, Sippe oder Volk oder Gesellschaft oder meine Gemeinde. Manchmal nicht einmal in meiner Gemeinde passe ich mehr zu dieser ganzen Geschichte. Eine große Trennung. Kluge und törichte Jungfrauen. Der kluge und der doofe Baumeister. Verstehst du? Plötzlich der eine baut aus Sand und er vergeht und der andere, der hat aufs Fels gebaut und das, da wird es eine Trennung geben. Und da stellt sich raus, wer das Wort Gottes verstanden hat und das Wort Gottes nicht verstanden hat. Kommt alles raus. Zwischen faulen und guten Fischen. Zwischen reifen und unreifen Frucht. Deine Scheidung. Erlösung ist eine Zeit der Scheidungen, der Trennungen. Weißt du, da kommt das raus, wo die Menschen in eine babylonische Vermischung hineingeraten sind, was Gott vielleicht auch zugelassen hat teilweise und so weiter. Aber dann holt er aus dieser babylonischen Vermischung die Menschen wieder raus, erlöst sie mit mächtiger Hand, erlöst von den falschen Messiasse, falschen Christusse, falsche Versprechungen, falsche Prophezeiungen. Wir werden erlöst von den falschen Vorstellungen. Da ist noch eine ganze Menge, was der liebe Gott noch tun muss. Da sagst du, schafft er das noch bei mir? Habe ich noch so viel Zeit, dass das bei mir auch noch passiert? Weißt du, Erlösung ist, wieder dem zu gehören, dem wir schon immer gehört haben. Gott. Dass ich wieder in seine Hände bin, von ihm geborgen werde. Dass ich wieder unter der Herrschaft Gottes komme. Dass alles ihm untertan ist. Und das ist Gottes Plan und Gottes Absicht mit der Erlösung, mit dir und mit mir. 1. Korinther 15, 28, eigentlich 1. Korinther 15 ist über die Auferstehung die Rede. Und hier heißt es, warum wir erlöst werden sollen. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, Jesus, also Gott Vater, dem Heiligen Geist der Gottheit, wenn alles ihm untertan wird, sein wird, dann wird auch sogar der Sohn sich unterordnen. Aber das Werk Jesu Christi heutzutage ist unsere Erlösung. Und bis er die Letzten erlöst hat, bis er nach Hause kommt und sagt, Vati, das ist die Braut, die ich mir erworben habe in dieser Welt. Und dann wird die Familie vereint sein. Die Familie Gottes. Die Kinder Gottes. Und alles wird unterworfen sein dem, dem alles unterworfen ist. Gott, Vater. Jesus kam uns zu befreien von der Gewalt Satans, denn die Menschen sind vom Satan überwältigt. Und weißt du, lass das Wort überwältigt zergehen in deiner Sprache. Die sind sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber sie sind überwältigt. Ich schaffe das nicht, ich kann es nicht mehr, es geht nicht mehr, lieber Gott, bitte hilf mir. Sie sind überwältigt. Viele glauben, mit ihnen ist alles in Ordnung, aber wenn du sie genau anguckst, da ist gar nichts in Ordnung, gar nichts. So wie Israel einst aus Ägypten herausgeführt wurde, als sie zum Herrn schrien und sagen, Gott, wir können es nicht mehr, wir halten es nicht mehr aus. Die waren auch vom Pharao überwältigt. Und dann hat Gott sie mit mächtiger Hand rausgeholt. Halleluja. 10 Plagen. Und die gesamte Menschheit ist in der Gewalt des Bösen. Der Teufel ist zwar gekommen und ich will euch helfen. Ich will dich begleiten. Ich will dich beschützen. Weißt du, der Terrorist will die Terroristen bekämpfen. Und so geht es in dieser Welt. Terroristen, Banditen wollen die Banditen bekämpfen. So sieht es aus. Sei ehrlich, ob es glaubst oder nicht. Der Teufel will den Teufel austreiben. So kommt er. Das Böse will den Bösen beseitigen. Aber die schaffen es nicht. Gottlosen haben keinen Frieden und können keinen Frieden machen und werden auch nie Frieden zustande bringen. Gott erlöst uns jetzt von allen möglichen satanischen, dämonischen Abhängigkeiten. Er erlöst uns, was uns hier noch festhält. Pass auf, wenn du nach Hause kommst, da beginnt schon dieser Erlösungsprozess. Da werden die Handschellen weggemacht und da werden Fußfesseln weggemacht und da kommst du aus dem Stock raus und dort kommst du aus dem Stock raus. Erlösung beginnt in kleinen Stücken. So wie eine große Operation, da ein Geschwür und dort ein Geschwür und dort ein Knorpel und da wird was entfernt. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. Das ist Erlösung. Alles, was der Teufel so aufgebaut hat in unserem Leben, durch dieses Imponieren. Er kam uns neues Denken zu geben, neu unsere Augen zu öffnen und sagen, das ist alles Dämonie, das ist alles teuflisch. Als er nach Gadara rüberfuhr, da heißt es von diesem Mann in Gadara, kein Mensch konnte ihn binden, hat man ihm eiserne Fesseln angelegt, hat er zerrissen. Und das sind die Menschen von heute. Niemand kann die Menschen heute mehr binden. Niemand kann den Menschen heute helfen. Die kannst du in den Knast stecken, in den untersten Verlies, die werden nicht frei, die werden nicht glücklich, die werden nicht verändert. Deshalb, man will jetzt für lange Zeit sie aufbewahren irgendwo, diese sexuell Verirrten, weil man die jetzt nicht verändern kann. Aber der liebe Gott kann sie verändern, Halleluja. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus kommt und da wird Satans Macht gebrochen, durch die Erkenntnis Gottes kommt die Erlösung, da erfahren wir, ach, wenn du rauskommst, bist du ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Erlösung. Und wisst ihr, wo Erlösung passiert? Hier im Kopf. Ob es das Rauchen ist, ob es Saufen ist oder egal was es ist, passiert immer im Kopf. Ob Medikamentensucht, passiert alles im Kopf. Erlösung passiert im Kopf. Deshalb warte nicht, bis da eine Posaune erschallt und der Himmel sich öffnet. Du wirst jetzt schon an diesem Sammelplatz der Erlösten dich treffen, wo die Zugvögel abfliegen werden. Aber ich weiß nicht, wenn du eine katholische Bibel hast oder ökumenische Bibel hast, da ist das Buch Judith, ein apokryphisches Buch drin. Tolles Buch. Also sehr gemeines Buch eigentlich, dass manche, so die Grünen würden sagen, das ist kinderfeindlich. Aber dieses Buch ist, da steckt so viel Wahrheit drin in dem Buch Judith. Ein apokryphisches Buch ist es. Da ist dieser Feldherr Holofernes, der will Israel vernichten und das kleine Dörfchen Betulia will er zerstören und sagt, die werde ich einnehmen. 170.000 Soldaten belagern Betulia, dieses kleine Dorf da irgendwo im Süden Israels. Und da ist eine ganz kleine, schwache Frau, hübsche Frau wahrscheinlich, eine Witwe sogar, diese Judith. Und weißt du, was diese Judith macht? Die betet und sagt, das darf nicht wahr sein, das lassen wir nicht zu, das nehmen wir nicht hin. Lieber Gott, du wirst uns nicht in diese Heidenhand geben, in der Hand des Holofernes. Und dann sagt sie, nimmt sie ihre Magd, sagt so ein paar Leuten ringsherum, bitte betet für mich und fastet für mich. Und ich und meine Magd, wir gehen rüber. Und ich werde dem Holofernes den Kopf abschlagen. Hässliche Geschichte, brutal vielleicht, aber diese Frau geht rüber. Wenn der Feldherr ohne Kopf ist, kann er nichts mehr ausrichten. Und genau so ist es. Der Herr hat der Schlange den Kopf zertreten. Und deshalb, der Sieg beginnt im Kopf, liebe Leute. Wer den Kopf hat, der hat den Sieg. Ob er noch der Kopf drauf ist oder im Sack. Und diese Judith, die hat den Holofernes den Kopf verdreht. Und als er dann besoffen im Bett liegt, hat sie einfach den Kopf abgeschnitten, der Magd im Sack gesteckt und sagt, du, wir hauen jetzt ab. Und am nächsten Tag, als der nächste Morgen kam, kannst du die Geschichte nachlesen, als der nächste Morgen kam, dann sagt sie, und ihr Israeliten, jetzt brecht ihr aus. Jetzt öffnet die Toren und greift sein Heer an. Und die Soldaten wissen nicht, was sie jetzt machen sollen. Dann wecken sie den Holofernes, aber der ist ohne Kopf. Und dann kommt die Judith auf die Mauer und sagt, das ist euer Starker. Das ist euer Held. Das ist euer Holofernes. Und als sie den Kopf des Holofernes sahen und den Leichnam im Zelt, den Holofernes ohne Kopf, dann rannten sie. Und so haben sie gesiegt. Und dann heißt es hier in Judith Kapitel 13, da heißt es, also eine schwache Frau hat den Holofernes besiegt. Du musst nicht besonders stark sein. Du musst nur raffiniert sein. Raffiniert sein. Klug sein, weise sein. Dir was einfallen lassen. Und wir haben so viele andere Bilder in der Bibel. Weißt du, das sind merkwürdige Geschichten. Das sind Räubergeschichten eigentlich. Aber wir haben mit dem Räuber und Dieb und Lügner und Mörder zu tun. Mit dem Teufel. Am nächsten Tag brechen die Israeliten aus. Und dann das fremde Heer flieht, weil sie niemand haben, der sie anführt. Weil sie niemand haben, der sie befiehlt. Weil der Starke besiegt ist. Und Geschwister, für dich und mich in Jesus Christus ist der Starke, der Teufel, besiegt. Ohne Kopf. Ohne Kopf. Erlösung ist, dass die Macht des Starken, des Bösen gebrochen wird. Wenn du siegen willst, du musst den Feind direkt angreifen, ins Zentrum, in sein Zelt gehen, in sein Machtzentrum und dir den Kopf holen. Dir den Kopf holen. Steck den Kopf nicht in den Sand, sondern steck den Kopf in den Sack und nimm mit nach Hause. Ja, viele Gotteskinder, sie stecken den Kopf in den Sand wie ein Vogelstrauß, obwohl er das wahrscheinlich gar nicht macht. Das ist nur eine Legende, weil die meisten keinen Strauß gesehen haben bis zu dato. Aber weißt du, wir sollten einfach diesen Kopf mitnehmen. Solange der Feind noch seinen Kopf hat, solange siegt er auch. Hat er Sagen, triumphiert, greift dich an. Und du musst eines wissen, Satan, du bist für mich in Jesu Namen besiegt. Du kannst mich nicht mehr erschrecken, mich nicht mehr imponieren, mich bedrängen, mir zu schaffen machen. Erlösung ist eine Wirklichkeit, die du zuerst mal hier im Kopf erlebst. Und dann dich triffst an dem Platz, wo die siegreichen Leute leben, die Überwinder leben. Und diese Judith geht ganz schnell nach Betulia. Leute, schaut hier, was ich habe. Brüder, schaut, das ist der Kopf von Holofernes. Jetzt, die haben plötzlich Mut gefasst. Das, was die schwache Judith kann, das können wir doch auch. Wir brechen aus. Wir brechen aus. Du musst lernen, auszubrechen aus deinem Käfig. Auszubrechen von deiner Belagerung. Ein Christ ist eine Person, die Jesus akzeptiert, sich mit Jesus verbunden hat, an Jesus glaubt und ausbricht. Ausbrechen müssen wir, Kinder Gottes. Du musst Mut haben, die Hölle zu betreten, das Schlimmste in Angriff nehmen. Du musst nicht fürchten, ja, das werden wir nicht schaffen, nie. Die Judith hat geglaubt, die Esther hat geglaubt und ein paar andere auch in der Bibel, andere apokryphischen Bücher. Weißt du, die haben geglaubt, wir schaffen's. Wir schaffen, wir können es verändern. Weißt du, du musst nicht mit irgendein paar Soldaten dich abgeben, mit ein paar Dämonen und Teufelchen und was weiß ich, ein paar Biesterchen. Nein, du musst den Holofernes angreifen, direkt den Feind angehen. Jesus hat dich erlöst und jetzt nimm diese Erlösung fest in Angriff. Das ist dein Kopf. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Die Dämonen haben dann keine Bleibe. Die hauen ab, wenn sie sehen, ihr Starker ist besiegt. Lies mal das Buch Judith heute Nachmittag nach Hause, zu Hause. Und wenn es in deiner Bibel nicht steht, die Protestanten haben die Apokryphe nicht, aber dann besorgt dir eine ökumenische Bibel, also katholisch, evangelisch, oder ganz alte Bibel von Luther. Luther hat sehr viel aus den Apokryphen gepredigt. Und die Apokryphen waren für ihn genauso wichtig. Also ich habe viele Predigten von Luther nur aus den Apokryphen. Aber dann kamen die Protestanten da, die Reformer, nein, das kann nicht Wort Gottes sein und. Du kannst aus allem Wort Gottes machen. Aus allem. Du musst dich nur von Gott inspirieren lassen. Und hier, die Jude soll dich inspirieren. In uns wohnt Jesus. Und er wird das Böse überwinden. Wenn in dir Jesus ist, hält der Teufel nicht mehr lange aus. Der kriegt eine Krise. Der wahre Kampf spielt sich nicht irgendwo draußen in der Welt zuerst mal ab. Zuerst der wahre Kampf und die wahre Erlösung findet in unserem Herzen statt. Der Kopf des Holofernes. Josef sagt einmal, ihr gedachtet Böses mit mir. Da fing es auch. Das Böse fing im Kopf an und das Böse hört auch im Kopf auf. Nur im Kopf, sonst nirgendwo anders. Denk nicht, das ist in der Luft, in der Wand, in der Decke, im Zimmer. Ich muss nicht kommen und dir deine Bude weihen und segnen. Weißt du, du kannst selber in deinem Kopf, in meinem Hause, das ist mein Haus, hier mein Körper, Hände, Füße, Brustkorb, Bauch, alles, das ist mein Tempel des Heiligen Geistes. Euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, die Wohnung Gottes. Und plötzlich passiert das große Wunder. Die Judith. Ein Kennzeichen der Erlösung ist, man fürchtet sich nicht mehr von dem Teufel. Der Kopf ist weg. Der Kopf ist erledigt. Man fürchtet sich nicht mehr von den Geistern oder den Geistern der Ahnen oder irgendwelchen Dämonen in der Wand. Weißt du, die Materie ist neutral, die ist von Gott. Die Bäume sind von Gott. Die Pflanzen sind von Gott. Die Tiere sind von Gott. Ja, meine Katze, hat mir jemand gesagt, ist besessen. Die Katze kann nicht besessen sein. Du kannst besessen sein, aber nicht die Katze. Ein Kennzeichen der Erlösung ist, dass man sich vom Gottes Geist bestimmen lässt, vom Wort Gottes. Und dann, wenn du willst, dann erzähl deiner Katze oder deinem Hund oder deinem Kanarienvogel. Und lies mal vor, Vögelchen, wir singen jetzt aus dem Wort Gottes, Psalm 23. Der Erlöste ist erlöst von den ganzen Vorstellungen und Satzungen und so weiter. Ein Kennzeichen der Erlösung ist, er sieht und hört ganz was anderes, er sieht Gott in allem. Der sieht Gott in der Pflanze, der sieht Gott in den Mitmenschen, der sieht Gott in der Gemeinde, der sieht Gott wirken überall, der sieht nur noch den Herrn. Der versteht Gott, der redet mit Gott, als wenn er mit sich selber reden würde. Das ist mit Gott reden. Ein Erlöster ist erlöst von seiner Vergangenheit, und das ist auch sehr wichtig, und das passiert jetzt schon alles, Leute, nicht erst in der Ewigkeit, wenn du bei dem lieben Gott bist. Die Erlösung von deiner Vergangenheit passiert jetzt, dass du sagst, ich löse mich von gestern und vorgestern und was weiß ich, was alles ist. Ich löse mich davon und vergesse, was da hinten ist. Ich löse mich von meinem schlechten Gewissen. Ich löse mich von all diesen negativen Anklagen und Vorwürfen. Es gibt nichts mehr Verdammliches in denen, die in Jesus Christus sind. Ich löse mich von den Sachen. Mich kann niemand mehr anklagen und niemand kann mich verdammen. Kein Richter kann mit mir mehr zurechtkommen. Dem zeige ich den Hintern. Versteht ihr das? Ich gebe mich mit diesen Leuten, mit diesem Gesindel nicht ab. Erlöste sind erlöst von der alten Religion, von Zeremonien, von irgendwelchen besonderen Heiligen, von ein bisschen Weihrauch, Parfüm oder Öl oder Saft. Wir sind erlöst von der Macht der Finsternis. Du erlebst Gott alle Zeit in Freiheit und im Geist. Erlösung ist ein Wunder, etwas ganz Wunderbares, was Gott dir schenken möchte. Ist ein unbegreifliches Projekt. Der holt mich raus bei Nacht und Nebel. Da kommt ein Signal und ich werde befreit. Deine Erlösung ist eine Sache Gottes auf diesem Planeten. Deine Erlösung, aber es muss gewirkt sein vom Heiligen Geist. Gott macht alles, was zu deiner Erlösung ist, macht er alles bereit, er stellt alles bereit, da ist alles da, was du brauchst. Die Erlösung ist ein gewaltiger Einschnitt in meinem Leben. Meine Erlösung ist ein gewaltiger Einschnitt. Plötzlich habe ich keine Lust mehr zu dem, mach da nicht mehr mit. Dort habe ich kein Interesse mehr. Das ist ein Einschnitt. Ich bin erlöst, ich bin abgeschnitten von diesen ganzen Verbindungen und Seilen. Ein gewaltiger Einschnitt. Du wirst abgeschnitten vom System dieser Welt. Der Heilige Geist schaltet dich aus, nimmt dich auf Seite. Für mich ist Erlösung eine große Revolution. Jetzt fange ich an, anders zu sehen, zu denken, zu singen, zu beten, zu glauben, zu handeln, zu ticken. Und dann passieren die Kennzeichen der Erlösung. Ich benimm mich anders, bin ganz ruhig und gelassen, entspannt, warte auf die Dinge, die da kommen sollen. Ich weiß, die werden kommen, weil die sind ja schwarz auf weiß schon vor tausend von Jahren vorausgesagt. Das muss alles kommen, das wird alles auftreten. Du hast den Kopf des Holofernes schon in der Hand, liebe Judith. Vielleicht heißt du gerade Judith. Wir haben so viele Judiths. Weißt du, dein Bedränger steckt bereits im Sack und in Asche. Der ist schon erledigt. Deine Bedrohung ist im Sack. Dein Lästerer, dein Ankläger ist im Sack. Verstehst du das richtig? Dein Feind ist im Sack. Der steckt schon bereits im Sack. Wenn du das verstehen kannst, dann würdest du sagen, danke Jesus, Pastor, predige, sag weiter. Verstehst du? Du würdest jubeln und jauchzen. Mein Feind kann keinen Tribut mehr von mir verlangen, denn er wollte Geld haben von Betulia. Die sollen da aufkommen und das alles finanzieren. Und die Leute von Betulia sagten, nein, wir geben dir nichts. Wir holen dir deinen Kopf. Weißt du, man muss sich von deinen Widersachen abnabeln. Obwohl die noch draußen vor den Toren sich lagern, die ganze Horde, obwohl du belagert bist, du lebst in dieser Welt, aber du hast den Kopf. Die machen nicht mehr lange ohne den Holofernes. Obwohl sie dich bedrohen, aber du hast den Kopf des Starken. Denk auch an Goliath und David. Genau die gleiche Geschichte, der gleiche Kampf. Du bist nicht mehr sein Sklave. Der hat dich nicht mehr in der Hand. Deine Belagerer, die werden bald abhauen. Pass mal auf, du hast Jesus. Triumphier mit Jesus. Du hast den Herrn. Holofernes Kopf steckt im Sack. Der bedroht dich nicht mehr. Der wird dir nicht mehr schaden. Der wird dich nicht mehr kaputt machen. Judith Kapitel 13, Vers 15. Seht, hier ist das Haupt eures Feldmarschalls, des Assyrer. Seht, das ist sogar die Decke, in der er gelegen ist, auf der er gelegen ist. Sein Teppich, das ist es. Darunter lag er, als er trunken war. Und da hat ihn Jahwe, unser Gott, durch Weibeshand umgebracht. Verstehst du? Durch das schwache Geschlecht. Jetzt Entschuldigung. Erlöste sind Freischärler. Weißt du, was ein Freischärler ist? Ein Freischärler? Erlöste, die entfalten sich selber. Die kämpfen sich selber durch. Die setzen sich selber durch. Die warten nicht, bis da irgendjemand was tut. Und diese Judith hat ihre Magd mitgenommen, ihre Dienerin. Die sind zu zweit gegangen, der ist nicht allein gegangen. Wenn du Jesus im Herzen hast und dann hast du noch deine Magd, und das ist der Heilige Geist, der Tröster, der Beistand. Der geht mit dir, dein Betreuer, dein Weggenosse, dein Partner. Der Holofernes ist jetzt hier. Jetzt ist der Teufel nicht mehr dein Problem. Erlöste sind Eigentum Gottes. Philipper Kapitel 4, Vers 7. Der Friede Gottes, das übersteigt alle unser Verständnis. Und der Friede Gottes regiert uns. Erlöste haben den Frieden Gottes. Zuerst zittern sie. Ich kann mir die Juden gut vorstellen, wie sie sich da angemacht hat mit dem Holofernes, wie sie da rübergegangen ist. Ja, du siehst, lies mal diese Geschichte. Das ist nicht ganz koscher, aber trotzdem. Lies mal. Vieles, was du machst, ist nicht koscher. Glaub mir es. Ist nicht so perfekt. Ist nicht so heilig. Ist aber auch nicht scheinheilig. Es ist, weil du willst gerettet werden. Und du willst nicht, dass dein Betulia, dein Haus, die Wohnung Gottes, Betulia heißt Wohnung Gottes, dass die Wohnung Gottes in Feindes Hand kommt. Du willst nicht, dass deine Wohnung versaut wird, dass deine Wohnung zerstört wird, dass du diesem Holofernes noch weiter Tribut zahlst. Nein, du kämpfst eigentlich für dich. Und dann ist es egal, wie du kämpfst. Wichtig ist, dass du kämpfst. Wichtig ist, dass du kämpfst. Mag vielleicht dich schockieren, was ich hier ausführe, aber du musst alles dran setzen, alle Register ziehen und das Schicksal wenden. Du weißt, das muss zuerst alles passieren. Bleibe ruhig, bleibe gelassen, bleibe getrost, reg dich nicht so auf. Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und jetzt gehst du weiter. Du weißt, das ist noch nicht das Ende. Das ist nicht die Endstation. Wir sammeln uns jetzt für den Tag X. Und ich bin mittendrin in der Zubereitung für diesen Tag X, für die Wiederkunft Jesu. Ich weiß, ich bin davon schon erlöst, zwar von vielen Dingen, aber ich bin noch nicht angekommen beim Vater im Himmel. Ich bin noch nicht dort, aber ich werde bald sein. Ich werde bald bei meinem Gott im Himmel sein und ich werde sehen, das alles hat sich gelohnt. Das Kämpfen hat sich gelohnt. Das war nichts vergeblich. Und ich sage dir eines, unsere Arbeit für Gott ist nicht umsonst und vergeblich. Mach weiter, hab Mut. Du weißt, diese Welt muss vergehen, das ist der Lauf der Dinge. Ich muss alles da lassen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Weißt du, wir sind nicht dazu da, um diesen ganzen irdischen Chaos zu retten. Klimakatastrophe. Vergiss es. Es gab immer Klimakatastrophen, all die Jahrhunderte hindurch. Du musst nur ins Eis mal bohren und gucken. Weißt du, da sagen die Leute, das ist unverantwortlich. Vergiss es. Man vergeudet seine Zeit und Energien und Mittel und so weiter. Das ist alles nur Unfug. Ja, wir müssen die Welt retten. Du musst nicht die Welt retten, sondern deine Seele musst du retten. Was nützt es, wenn man die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Nicht die Welt retten, die Frösche oder die Kraniche. Alle Kulturen und Völker dieser Welt haben versucht, die Welt zu retten. Der eine mehr, der andere weniger. Ein paar Jahrhunderte haben sie durchgehalten, aber aus dieser ganzen Weltrettungsaktion ist nicht viel geworden. Du kannst sie in einem Schutt besuchen, auf dem Schuttplatz. Es ist ein sinnloses Unternehmen, die Welt retten. Rette deine Seele. Dich selber. Wenn du dich selbst gerettet hast, dann hast du schon die Welt gerettet. Die sind alle noch untergegangen bis jetzt. Wir sind erlöst von der Dummheit, die Welt retten zu müssen. Ich rette nicht die Welt. Manchmal kriege ich Anrufe, Herr Matude, Sie sollten sich für das und jenes engagieren. Ich engagiere für mein Leben und für Gott. Und dass noch ein paar Menschen gerettet werden, für das engagiere ich mich. Aber alles ist es Blödsinn. Zeitverschwendung. Das Einzige, was ich retten kann, ist meine Seele, so viel es an euch liegt. Was nützt es, wenn ich meine Seele verspiele? Man ist als Erlöster auf dieser Welt, wenn man sich erlösen ließ. Sie befreien ließ, selbst sich ein Boot unter die Füße hat. Wahre Erlöste retten nur ihre Seele und sind besorgt um ihre Seele. Herr, schaffe ich's nicht? Was fehlt mir noch? Habe ich genug Öl in meiner Lampe? Bevor die Welt gerettet werden kann, muss zuerst der Überlebende gerettet werden. Verstehst du? Ich will dir was sagen. Der Überlebende, was nützt es, wenn die Welt gerettet wird und es keine Überlebende mehr gibt? Was nützt es? Verstehst? Stell dir mal vor, Noah hat die Arche gebaut, damit es wenigstens ein paar Überlebende auf dieser Welt gibt, nach der Sintflut. Was nützt es, wenn die Welt gerettet wird und es keine Überlebende gibt? Die Überlebenden sind wichtig, nach dem Gericht, nach dem Untergang, nach der Katastrophe. Wir sind gerettet worden für einen ganz bestimmten Zweck, ihr Lieben, damit wir die Welt wieder ganz neu bevölkern, die Welt Gottes, die neue Welt. Wir sind erlöst für große Aufgaben. Und die bewährten Gläubigen, die an den Herrn geglaubt haben, die sind so wie Noah und seine Familie, sie werden wieder die Erde bevölkern. Und ziemlich viele sind davon geworden. Wir stammen selber irgendwo alle vom Noah. Und jetzt sind wir bald über 7 Milliarden Noahs Nachkommen. Wie ist denn dazu da, dass wir nachher alles ordnen aus dem aus den schweren Flugscharen machen? Wir sind nachher die, die wieder die Erde bepflanzen und bebauen und den Frieden auf dieser Erde bringen. Erlöste, die müssen zuerst mal Frieden mit sich selber haben. Denn wenn sie keinen Frieden haben, wie können sie Frieden auf dieser Welt bringen nachher? Verkrachte Typen, Kreaturen, die können keinen Frieden bringen. Erlöste sind Überwinder, sie sind standhaft, sie haben es durchgehalten, sie haben geglaubt wie Noah, die Arche gebaut, sie sind nicht kapituliert, sie haben nicht aufgegeben, sie haben den Glauben festgehalten. So wie Judith, sie wagte in das Zelt des Holofernes. Sie hat keine Angst gehabt, sie wusste, ich schaff's mit Gottes Hilfe. Die beten zu Hause und fasten. Ich faste nicht und ich bete nicht, ich gehe zum Holofernes. Sie hat sich schön gemacht, muss eine schöne Witwe gewesen sein. Ja, und geht hin und belullt den Holofernes. Weißt du, unsere Erlösung steht und kommt und fällt mit uns selber, wie ich mich anstelle. Weißt du, sie hätte sich genauso blöd anstellen können, aber sie war weise. Und der Weise überwindet es, der Kluge, der die Erkenntnis des Herrn hat, der Gott versteht. Und er weiß, Gott ist hinter mir jetzt, auch wenn ich ihn nicht spüre. Du musst nicht Gott immer spüren. Es gibt so viele Gefühlsduseler, die wollen immer was spüren. Ich spüre gar nicht und brauche gar nicht zu spüren. Ich weiß, dass Gott hinter mir ist. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, Gottes Reich kommt und darum trachte ich immer danach. Und ich weiß, es wird kommen. Seine Gerechtigkeit wird kommen. Sein Wille wird geschehen. Ich bin in einem Erlösungsprozess, Leute. Was glaubst du, wie sich die Jude sich heimgeschlichen hat nach Betulia und sagt, macht auf, schnell, ich bin's. Und dann ist sie rein und, ja, hast geschafft, Judith? Ja, Halleluja, hier ist der Kopf von Holofernes. Wo ist der Kopf von deinem Holofernes? Jeder von uns hat einen Holofernes, der einen bedrängt und belagert und in Not bringt und so weiter. Du musst den Kopf des Holofernes haben und sagen, hier ist er. Und dann zeigst deinen Widersachern, wo ist jetzt euer Starker? Weißt du, und plötzlich merkst du, die können gegen mich gar nichts ausrichten. Denn der, der in uns ist und bei uns ist, in unserem Sack steckt, das ist der Sieger, Jesus Christus. Der Kopf des Holofernes. Unsere Erlösung naht sich. Sie kommt ganz gewiss, so wie der Winter kommt oder der Sommer kommt oder was auch immer kommt, ist egal, das kommt. Die Erlösung kommt, sie steht schon in der Tür. Der Herr Jesus sagt, ich komme bald, eile, rette deine Seele. Und du hörst öfters, wie Gott bei dir anklopft. Und er möchte mehr Raum in deinem Leben haben. Manchmal ist der Heiland bei uns so beengt, ja, weil wir so viel beschäftigt sind und so viel Zeug haben, dass der Herr sich gar nicht entfalten kann in unserem Leben. Der Herr Jesus möchte sich in unserem Leben entfalten. Das ist schon die Erlösung, die hier passiert, durch den Heiligen Geist. Wenn du nachher in diese himmlische Wohnung einziehst, die wird total anders sein als deine Mansarde. Macht Raum dem Herrn. Er will kommen. Lasst uns aufstehen. Lasst uns öffnen für den Herrn und lasst uns einfach alles dran setzen, dass wir Jesus gewinnen, dass Jesus Gestalt in unserem Leben gewinnt. Wir sind auf dem Weg der Erlösung. Die Erlösung naht sich. Erhebe dein Haupt. Und du kannst nur dein Haupt erheben, wenn du das Haupt des Holofernes in deine Hand hast. Gott hat den Satan zertreten und in deine Füße gestellt. Und wohl dir, wenn du weißt, Satan ist unter meine Füße. Das Böse ist unter meine Füße. Die Krankheit ist unter meine Füße. Die Schwachheit ist unter meine Füße. Der Mangel ist unter meine Füße. Die Angst ist unter meine Füße. Alle Schwierigkeiten sind unter meine Füße. Der Herr hat ihn enthauptet. Und jetzt darf ich mit erhobenem Haupt dastehen. Judith stand mit erhobenem Haupt über die Mauer und winkte. Schaut her. Verstehst du, du musst lernen, triumphieren. Aber du musst erst mal was unter deine Füße haben. Eine gute Sohle. Vater, ich danke dir, dass du einen Sieg gibst, alle Zeit in Jesus Christus. Und unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwunden hat und die Welt überwindet und die Welt immer noch überwinden wird. Halleluja. Unsere Erlösung naht sich. Wir wissen, die Zeichen der Zeit zeigen auf Sturm. Da kommt was, da bahnt sich was an. Auch wenn wir sagen, Friede, Friede, keine Gefahr, das Verderben wird ganz schnell kommen. Ich weiß, mein Erlöser kommt. Halleluja. Mein Heiland kommt. Meine Befreiung kommt. Der Messias kommt. Jesus Christus. Er kommt und er bringt uns. Auch wenn wir noch ein bisschen durch die Wüste müssen, wir kommen ins gelobte Land, Herr Jesus, ich danke dir. Und da werden noch die letzten Reste des Feindes vertrieben und verscheucht, diese ganzen Kanaaniter. Halleluja, ich danke dir, Jesus, dass du einen Sieg gibst auf der ganzen Linie. Oh Gott, ich möchte, dass dieses Volk Gottes, das hier dein Wort heute Morgen gehört hat, ein siegreiches Volk ist, eine siegreiche Armee ist, eine neue Generation ist, die an den Sieg Gottes glaubt in diesem neuen Jahr. Halleluja, 2014 ist das Jahr, das der Herr uns gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Preis Gott, dieser Holofernes wird, sein ganzes Heer wird nach Hause fliehen, geschlagen durch eine einzige, einfache, schlichte Frau, diese Judith. Sie werden fliehen alle. Herr Jesus, ich weiß, sie werden fliehen, nicht durch die Starken und Mächtigen, sondern durch Menschen, die sich der Schwachheit bewusst sind. Denn die Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig, nicht in den Starken. Heiland, deshalb rüste du meine Geschwister und mach sie stark im Kampf des Glaubens. Möchtest du stark sein im Kampf des Glaubens, preise Gott, bete Gott an und gib Gott die Ehre. Halleluja. Erhebe deine Hände und rühme und sag, Herr, in dir bin ich stark. Der Schwache spreche, ich bin stark. Der Arme, ich bin reich. Der Kleine sage, ich bin groß im Herrn. Gott hat mich groß und stark gemacht und siegreich gemacht. Preise Gott, heb deine Hände, wink dem Herrn zu. Sag, Herr, ich bin's. Und ich glaube, der Holofernes hat verloren. Der kann nicht mehr weiter. Wir sind zwar noch belagert und bedrängt und wir kommen nicht raus noch rein, aber er ist besiegt in Jesu Namen. Es ist Sieg, Sieg in Jesu Namen. Lass uns Gott preisen mit einem Siegeslied. Vielleicht hast du, Cornelius, noch ein Siegeslied. Lass uns den Herrn rühmen mit einem Siegeschorus. Wir preisen den Herrn mit diesem Sieg. Es ist Sieg, Sieg, wunderbarer Sieg in Jesu Namen.